Mobiliar für den erlesenen Geschmack. Natürlich nicht für alle Möbel. Die große Zeit der Möbeltischler, der Ebenist, wie sie am Hof von Versailles genannt wurden, war das 18. Jahrhundert. Und die beiden Länder, in denen die schönsten Stücke entstanden, waren England und Frankreich. Das barocke Mobiliar des 17. Jahrhunderts ist für den modernen Geschmack zu wuchtig und zu theatralisch, während das 19. Jahrhundert durch industrielle Massenanfertigung sündigte. Das Zeitalter der Königin Victoria brachte Großbritannien den Aufstieg zur Weltmacht, aber einen Abstieg des Stilgefühls. Auch die mit Plüschmöbeln, Zimmerpalmen und bombastischen Kredenzen vollgestopften guten Stuben, die das Bürgertum auf dem europäischen Festland schätzte, erregen heute nur noch Abscheu. Schon damals begannen skrupellose Fabrikanten, die großen Meister des 18. Jahrhunderts zu kopieren. Vor diesen Kopien müssen wir uns hüten, ebenso vor den Mariagen, Möbeln, die aus verschiedenen, für sich genommen echten Teilen zusammengeschustert wurden. Das erste Drittel des 18. Jahrhunderts wird nach dem sittenlosen, aber geistvollen Herzog von Orléans, der für den minderjährigen Ludwig XV. Die Regentschaft führte, Régence genannt. Nicht zu verwechseln mit einer anderen, stilgeschichtlich ebenfalls bedeutsamen Regentschaft in England, der Regency. In der Régence verfeinerte sich die offizielle Hofkunst, deren Hauptzweck es gewesen war, den Glanz des Sonnenkönigs wiederzuspiegeln, zur intimen Kunst des Adels. Der führende Möbeltischler Frankreichs war damals Charles Cresson, ein Schüler von André-Charles Boulle, dem Hoftischler Ludwigs XIV. Und Erfinder der Kommode. Auch Cressons bauchige, mit feuervergoldeten Bronzebeschlägen geschmückte Kommoden sind begehrte Sammlerstücke. Die Regierungszeit Ludwigs XV., 1723 bis 74, ist das Zeitalter des Rokoko. Wir erkennen das an seinen verspielten und verschlungenen Formen, seinen Ranken, Muscheln und Girlanden. Die schönsten Möbel, die heute als Louis XV gehandelt werden, stammen von den aus Deutschland eingewanderten Hoftischlern Jean-François Oeben und Jean-Henri Riesener. Die Wiederentdeckung Pompejis weckte dann den Geschmack an den Mustern der Antike: Vasen, Urnen, Mäander und Lorbeerkränze. Diese klassizistische Periode wird Louis XVI und nach der Ermordung des Königs Directoire genannt. Auch in ihr spielt ein deutscher Möbeltischler, David Röntgen, eine zentrale Rolle. Der Ägyptenfeldzug des Generals Bonaparte endete mit einem Fiasko. Doch die Pariser Ebenisten gingen aus dem militärischen Abenteuer als Sieger hervor, denn es bereicherte ihren Formenschatz um Lotosblüten, Skarabäen, geflügelte Löwen und andere Merkmale der Pharaonenkunst, die nun zu Merkmalen der neuen Pharaonenherrschaft wurden, des Empire. Wenn wir auf einem Möbelstück Bienen entdecken, dann dürfen wir daraus schließen, dass es für den Kaiser Napoleon selbst angefertigt wurde. Schwäne wiederum sind das Emblem seiner Gemahlin Josephine. In England verlief die Entwicklung ähnlich. Etwa zur gleichen Zeit wie der Herzog von Orléans bestiegen in London die Welfen den Thron. Die Periode von 1715 bis 1760 wird als Early Georgian, die von 1760 bis 1790 als Late Georgian bezeichnet. Nach der mit Vorliebe verwendeten Holzart könnte man auch von einer Walnussperiode bis 1735, einer anschließenden Mahagoniperiode und einer Satinholzperiode ab 1780 sprechen. Die bekanntesten Möbeltischler der Zeit, Thomas Chippendale, George Happlewhite und Thomas Sheraton, verdanken ihren Ruhm den Musterbüchern, die in ganz Europa als Vorlagen verwendet wurden. Die Unterschiede sind am deutlichsten an den Stuhllehnen abzulesen. Chippendale bevorzugte ein dem Geiste des Rokoko entsprungenes Rankenwerk, Happlewhite klassizistische Schilde und Urnen, Sheraton geradlinige Formen. Aus dem Film King George, ein Königreich für mehr Verstand, kennen wir die Spannungen zwischen George III. Und seinem Sohn, der für seinen geisteskranken Vater die Regentschaft übernahm und später als George IV. König wurde. Dieser Lebemann und Schuldenmacher war ein moralisch höchst anfechtbarer Charakter, aber zugleich ein Dandy von erlesenem Geschmack. Kennzeichen der Regency-Periode, die großzügig auf die Jahre 1790 bis 1830 datiert wird, ist ihr strenger Klassizismus. Der maßgebende Möbeltischler der Zeit, Thomas Hope, entwarf nach dem Muster antiker Vasenbilder einen Stuhl mit zwei schlichten Brettern als Lehne und nach außen gestellten Säbelbeinen. Ein bis heute immer wieder nachgebautes Modell. Als griechisch Gebildete nennen wir es Klismos. Alte Stühle haben den Nachteil, dass sie unter einem gut genährten Gesäß des 21. Jahrhunderts zusammenbrechen. Sicherer ist es, sich an Sessel zu halten. Exemplare mit geradem Rücken heißen Fauteuil à la Reine, mit gebogenem Rücken Fauteuil en Cabriolet. Sessel mit üppig gepolsterten Armlehnen und Sitzen werden Bergère genannt. Ist die Rückenlehne so hoch, dass der Sitzende von hinten nicht gesehen werden kann, sprechen wir von einer Bergère en confessionnal, Beichtsessel. Sehr breite Sessel, die auch zwei Personen Platz bieten, heißen Marquise oder Confident. Bei den kleinen Tischen unterscheiden wir die Chiffonnière, Handarbeitstisch, nicht zu verwechseln mit dem Chiffonnier, einer hohen, schmalen, dem englischen Tallboy vergleichbaren Kommode, und den runden Guéridon oder, wenn er eine Schublade hat, Trommeltisch. Klapptische nennen wir Pembroke Tables, wenn die Beine feststehen, Gate Leg oder Sutherland Tables, wenn sich die Beine einschwenken lassen. Um Truhen und Schränke machen wir einen großen Bogen. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts waren sie nur noch in Bürgerhäusern und in der Provinz zu finden, während in den Salons des hauptstädtischen Adels die Kommode an ihre Stelle trat. Zu den teuersten Stücken gehört die Commode en Tombeau mit geschweifter Marmorplatte und lächelnden Bronzefiguren an den Ecken. Die Chaise Longue, die Tagesliegen, von ganz feinen Leuten Duchesse genannt, verdienen jedoch unsere Aufmerksamkeit. Wir unterscheiden die Turquoise mit gleich hohen Seitenlehnen, die Meridienne mit Lehnen ungleicher Höhe und die hinten offene Recamier. So genannt nach einer Dame gleichen Namens, die es sich auf einem berühmten Bild im Louvre bequem macht. Besteht die Liege aus einem Sesselpaar, das bei Bedarf zusammengeschoben wird, so sprechen wir von einer Duchesse brisée, einer zerbrochenen Herzogin.